Matrix. Mit Daniela Derntl.
Stellen Sie sich vor, Sie können keine Arbeits-E-Mails mehr schreiben, nicht mehr auf Ihren Online-Kalender zugreifen, nicht mehr bei Amazon bestellen, keine Ferienwohnung über Airbnb buchen und nicht mehr mit Kreditkarte bezahlen. Genau das ist Nicolas Guillou passiert. Er ist Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und steht auf einer Sanktionsliste der USA. Denn der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu eingereicht, wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Und deshalb wurde Nicolas Guillou von allen amerikanischen Online-Diensten gesperrt. Die USA haben also an Nicolas Guillou ein Exempel statuiert und eindrücklich gezeigt, welche digitale Macht sie haben. Der Fall war für viele EU-Länder ein Weckruf. Seitdem ist digitale Souveränität ein heiß diskutiertes Thema in der EU und in der heutigen Ausgabe von Matrix, zu der Sie Daniela Derntl recht herzlich begrüßt. Ende Jänner hat das EU-Parlament einen Bericht zur digitalen Souveränität mit großer Mehrheit angenommen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Tech-Firmen aus den USA zu verringern. Viele Länder suchen nach Alternativen. Die große Frage dabei ist, was ist das konkrete Ziel und wo bestehen die zentralen Abhängigkeiten und Sicherheitsbedenken? Das besprechen wir in etwa 7 Minuten. Außerdem stellen wir 2 konkrete Beispiele vor, wie digitale Unabhängigkeit aussehen könnte. Julia Gindl hat eine Schule in Oberösterreich besucht, die ihre IT komplett auf das offene Betriebssystem Linux umgestellt hat. Und jetzt gleich werfen wir einen Blick nach Norddeutschland, genauer gesagt nach Schleswig-Holstein. Denn Schleswig-Holstein hat mittlerweile beinahe die gesamte öffentliche Verwaltung auf Open-Source-Software umgestellt und sich damit weitgehend unabhängig gemacht von US-amerikanischen Tech-Riesen. Der Digitalisierungsminister von Schleswig-Holstein, Dirk Schröter, war kürzlich auf der Safe Democracy-Konferenz in Wien zu Gast. Ulla Ebner hat mit ihm gesprochen.
Digitalpolitik ist eben auch ein Stück Machtpolitik. Und Staaten sollten sich im digitalen Raum auch nicht erpressbar machen lassen. Und deshalb ist so wichtig, diese digitale Souveränität eben auch sicherzustellen, um den Entwicklungen, die wir sehen, auch etwas entgegensetzen zu können.
Für Dirk Schröter war allerdings nicht erst der Schulterschluss der Big Tech-Konzerne mit der Trump-Regierung der Anlass, über die digitale Souveränität seines Bundeslandes nachzudenken. Der Schleswig-Holsteiner Digitalisierungsminister verfolgte diese Idee schon Jahre davor.
Und zwar getrieben vor allem daraus, dass den technologischen Abhängigkeiten, denen wir ausgesetzt sind, immer wirtschaftliche Abhängigkeiten folgen. Das heißt, wir sind steigenden Lizenzgebühren schutzlos ausgeliefert, weil wir eben Monopolisten ausgeliefert werden. Und das war sozusagen der initiale Ansatzpunkt, vor allem darüber nachzudenken.
Allein die Microsoft-Lizenzgebühren für die Software der öffentlichen Verwaltung würde bis zu 18 Millionen Euro pro Jahr betragen, betont Dirk Schröter. Von den Gebühren für Cloud-Datenspeicher ganz zu schweigen. Und er fragte sich, wieso sollte er eigentlich mit deutschem Steuergeld die technologische Entwicklung des Silicon Valley finanzieren? Im März 2024 begann Schleswig-Holstein schließlich die Umstellung auf freie Software.
Wir haben dann angefangen, tatsächlich LibreOffice als Open-Source-Lösung auszurollen auf allen Arbeitsplätzen und zur Standardlösung zu machen, sodass wir im Herbst 2025 Microsoft Office auf 80% der Arbeitsplätze deinstallieren konnten. Auf 100% der Arbeitsplätze ist LibreOffice der Standard. Wir brauchen auf ein paar Arbeitsplätzen noch einzelne Office-Lizenzen. Also das ist abgeschlossen, fertig.
Auch die gesamte E-Mail-Infrastruktur der Schleswig-Holsteiner Verwaltung wurde auf Open-Source-Software umgestellt. 44.000 Postfächer, 110 Millionen Kalendereinträge. Derzeit wird gerade die Systemarchitektur im Hintergrund umgestellt, also wie man sich vom einzelnen Rechner im System der Verwaltung anmeldet und wie die Landesbediensteten Online-Dokumente und Daten miteinander teilen.
Polizei, Justiz, allgemeine Verwaltung, Wir haben fast 40 Ausbildungsberufe. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie vielfältig dann unsere Verwaltung tatsächlich ist im Land. Da wird komplett auf diese Open-Source-Lösung umgestellt.
Aber natürlich geht so eine gewaltige Umstellung nicht ganz schmerzlos über die Bühne.
Wenn es dann sehr konkret wird, eine liebgewonnene Lösung zu ersetzen, dann gehen die Diskussionen natürlich los, auch mit einzelnen Fachbereichen, weil natürlich Kolleginnen und Kollegen seit 20, 30 Jahren auf Lösungen trainiert sind, schon von der Schule an. Und das braucht einen guten Change-Management-Prozess innerhalb einer Organisation. Und man muss immer wieder erklären, warum man das tut.
Zu allem Überfluss gab es dann mitten im Umstellungsprozess der E-Mail-Systeme ein Serverproblem im zuständigen Rechenzentrum. Das Chaos war perfekt. Die Justiz beschwerte sich, dass sie keine Strafbescheide mehr zustellen konnte. Die Aufmerksamkeit der Medien war plötzlich groß und für die Opposition war das ein gefundenes Fressen. Schließlich konnten alle technischen Probleme behoben und die Umstellung zeitgerecht abgeschlossen werden. Der nächste große Schritt wird sein, die Betriebssysteme der Verwaltungscomputer von Microsoft Windows auf die Open-Source-Lösung Linux umzustellen, erklärt Dirk Schröter.
Ich will auch noch mal betonen, dass wir es hier nicht allein mit einem Phänomen zu tun haben, wo es um außereuropäische Anbieter geht. Es gibt auch strukturelle Abhängigkeiten von europäischen Monopolisten, die genauso problematisch sind und denen wir auch mit unserem Ansatz etwas entgegenstellen wollen.
Der Schleswig-Holsteiner Ansatz lautet Open Source, also freie Software mit freiem Quellcode, den jeder anschauen kann. Dementsprechend leicht kann man solche Softwarelösungen auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen.
Wir haben unsere Office-Software, die wir einsetzen, beispielsweise so weiterentwickelt, dass da ein Barrierefreiheitschecker integriert ist. Während die Mitarbeitenden vorher ein Word-Dokument erstellen müssten und eine zweite Software aufrufen müssen und zu gucken, was geändert werden muss, um es barrierefrei zu machen.
Soll heißen, es so aufzubereiten, dass Text, Bilder, Bildunterschriften, Tabellen, Grafiken auch für Menschen mit Sehbehinderungen lesbar sind.
Als öffentliche Verwaltung bin ich der festen Überzeugung, dass wir jedes Dokument auch barrierefrei bereitstellen müssen. Haben wir es erreicht, dass wir diese Lösung, die wir jetzt einsetzen, sozusagen integrieren mit einem Barrierefreiheitschecker? Das spart einen Arbeitsschritt.
Mittlerweile ist vielen europäischen Ländern bewusst geworden, dass die Abhängigkeit von US-Tech-Riesen angesichts der geopolitischen Lage problematisch ist. Schleswig-Holstein gilt jetzt vielen als Vorbild.
Ja, es ist schon so, dass fast kein Tag vergeht, wo wir nicht eine E-Mail oder einen Anruf bekommen, wo wir angefragt werden oder das Team angefragt wird, konkret zu sagen, was wir getan haben, wie wir es getan haben. Und wir bündeln das jetzt auch, werden auch Materialien für Dritte zur Verfügung stellen, um einfach da nochmal ein Stück weit mehr Transparenz zu haben. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Homepage, wo wir das dokumentiert haben, was unsere Strategie ist und das werden wir jetzt weiter anreichern mit weiteren Informationen.
Unterm Strich habe die Umstellung einmalige Kosten von nicht ganz 10 Millionen Euro verursacht und dafür jährliche Ausgaben von rund 15 Millionen eingespart, so der Digitalisierungsminister.
Ulla Ebner hat mit Dirk Schröter, dem Digitalisierungsminister aus Schleswig-Holstein, gesprochen. Das deutsche Bundesland ist derzeit eine Ausnahmeerscheinung, wird aber von vielen Ländern und Behörden um Tipps für mehr digitale Souveränität angefragt. Vor allem seitdem Donald Trump damit gedroht hat, Grönland einnehmen zu wollen. Die große Frage ist, wie viel unserer digitalen Infrastruktur basiert eigentlich auf US-Technologie oder überhaupt auf ausländischer IT? Und wie einfach oder schnell können wir davon unabhängig werden? Eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Irmi Wutscher war auf der Safe Democracy Konferenz zum Thema digitale Souveränität und hat beim Verteidigungsministerium nachgefragt.
Lange haben wir in Europa US-amerikanische Software und Hardware relativ unreflektiert verwendet. Es war am bequemsten und oft auch am günstigsten. Die Bequemlichkeit ist spätestens seit 2025 vorbei, sagt Laura Dornheim. Sie ist Chief Digital Officer der Stadt München.
Also ich würde definitiv nicht sagen, dass ich Trump für irgendwas dankbar bin. Das ist ein absoluter Horror, was er in diese Welt bringt. Aber es war natürlich ein Weckruf, sich mit dem Thema digitale Souveränität, digitale Abhängigkeiten auch zu beschäftigen. Und das ist dringend notwendig und würde man sagen, besser spät als nie.
Jetzt geht die Angst um. Hat Trump den Killswitch? kann er Ländern, Städten oder Unternehmen in Europa, die ihm gerade nicht passen, digital einfach den Stecker ziehen? Damit beschäftigt sich Daniel Hickeswurm im Verteidigungsministerium.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Frage ist, ob es diesen Kill-Switch gibt, auf den man drückt und dann ist Europa abgeschnitten von jeglichen digitalen Services. Ich glaube, so eindeutig kann man die Frage nicht beantworten.
Es sei aber auch klar, dass die Abhängigkeit von den USA im digitalen Bereich groß ist, sagt der Verteidigungsexperte.
Also wenn man sich die gesamte digitale Wertschöpfungskette oder Lieferkette auch ansieht, beginnt es also ganz am Anfang im Prinzip bei den Rohstoffen für Teile dieser Infrastruktur, für die Halbleiterherstellung etc. und setzt sich dann fort bis hin zu den Softwareprodukten, eben bis zu den Rechenzentren, bis zu den Plattformen, die wir hier vor allem im Social-Media-Bereich sehen.
Quer über diese Lieferkette hinweg gibt es in Europa eine Abhängigkeit zwischen 80% und 90% von ausländischen Anbietern. Viel kommt aus den USA, aber im Bereich der Hardware auch einiges aus Asien. Das betrifft sowohl private Nutzende als auch Unternehmen oder Behörden.
Also man schätzt, dass auf ca. 3/4 aller europäischen Rechner Windows bzw. Microsoft installiert ist und mit Microsoft oder mit Windows kommt dann auch zum Beispiel MS Office.
Dazu kommen Smartphone-Betriebssysteme, bei denen Apple und Google in Europa über 90% Marktanteil haben.
Und die drei großen Tech-Konzerne, also Amazon, Google und Microsoft, beherrschen ca. 65% des globalen Cloud-Markts. Und dann haben wir eigentlich schon die zentralen Abhängigkeiten angesprochen.
Deshalb ist digitale Souveränität mittlerweile ein heißes Thema in der EU. Ende Jänner hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit einen Bericht dazu verabschiedet. Darin heißt es, wenige Unternehmen hätten eine konzentrierte Macht über digitale Märkte in Europa. Die Abhängigkeiten bestehen vor allem in den Bereichen der Betriebssysteme, der künstlichen Intelligenz, der Bezahldienste, Suchmaschinen und sozialen Medien. Das soll jetzt geändert werden. Vor allem die Daten der öffentlichen Verwaltung sollen sicher in europäischen Händen sein. Und im Bereich der Cloud-Dienste und der KI-Basismodelle sollen eigene Alternativen in Europa aufgebaut werden. Derzeit sind Länder, Städte und Gemeinden aufgerufen, herauszufinden, wo genau die Abhängigkeiten bestehen und wie groß sie sind. Vor allem im Bereich der Daten. Also die Frage, ob diese Daten in einer Cloud liegen und wer sie betreibt. Denn hier kommt der US Cloud Act zu tragen. Ein Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeführt worden ist. Laut diesem Gesetz können US-Strafverfolgungsbehörden wie das FBI Zugang zu europäischen Daten bekommen. Auch zu jenen, die sich in Europa befinden, wenn sie in Rechenzentren von amerikanischen Anbietern gespeichert sind. In Österreich ist das Bundesrechenzentrum BRZ der IT-Dienstleister für Ministerien und öffentliche Verwaltung. Zur Frage nach der Datensouveränität in Österreich sagt Klaus Heiden, Leiter des Bereichs Operations am BRZ.
Wir haben natürlich unsere Rechenzentren, das sind genau genommen zwei Rechenzentren in Wien, wo wir die Daten, die uns die Kunden anvertrauen, auch ablagern. Und ich denke mal, da sind sie aus internationaler Sicht sicher.
Allerdings bieten wieder US-Unternehmen die Datenbanksoftware, die Verschlüsselung und andere Softwarelizenzen dafür an.
Mit diesen Einschränkungen, dass eben Datenbanken, Schlüssel, möglicherweise Lizenzen durchaus auch bei amerikanischen Unternehmen liegen, die Möglichkeiten, Dinge abzudrehen, Lizenzen einzustellen, Nutzungsmöglichkeiten zu verbieten oder zu behindern, Security-Patches nicht mehr zu liefern, ist eine definitive große Bedrohung.
Das BRZ arbeitet aber daran, zu Heiden, hier auf eigene und vor allem Open-Source-Lösungen umzusteigen. Ähnlich ist es in München, sagt die dortige IT-Chefin Laura Dornheim.
Verwaltung wurde oft auch immer wieder belächelt, so dass es alles noch so altbacken. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir eben nicht Move Fast and Break Things gemacht haben und jetzt auf einmal hochsensible Bürgerdaten in irgendeiner amerikanischen Cloud liegen. Da waren wir schon immer eher konservativ.
Die Stadt München habe mittlerweile eine Bewertung ihrer IT-Anwendungen gemacht. Welche sind stark mit US-amerikanischen Anbietern verknüpft und sicherheitskritisch? Und welche weniger?
Einwohnermeldedaten, die will ich nicht in irgendeiner Cloud. Die müssen da auch nicht sein. Auf der anderen Seite, der Kantinenplan der Stadt München, der kann in irgendeiner Cloud liegen. Ja, das ist unkritisch.
200 von 2000 Anwendungen wurden als kritisch identifiziert. Hier sieht sich die Stadt München jetzt nach Alternativen um. Idealerweise Open Source und aus Europa. Nicht immer sei das aber so einfach. So ähnlich machen es die meisten europäischen Länder derzeit. Frankreichs Präsident Macron zum Beispiel hat den Behörden und offiziellen Stellen des Landes im Februar verordnet, für Videokonferenzen nicht mehr US-Produkte wie Zoom oder Microsoft Teams zu benutzen, sondern stattdessen die in Frankreich entwickelte Plattform Visio zu verwenden. Bis 2027 sollen alle Beamten umsteigen. Auch in Österreich haben das Bundesheer, das Verteidigungsministerium und das Justizministerium von Microsoft auf LibreOffice gewechselt. Andere Ministerien überlegen, es ihnen gleich zu tun. Es gibt also viele kleine und größere Umstiegsbestrebungen. Aber quer durch die Lieferkette autark zu werden, das ist wahrscheinlich nicht möglich, sagt der Verteidigungsexperte Daniel Hickes-Wurm.
Wenn wir über Souveränität sprechen, was bedeutet das? Bedeutet das zwingend jetzt ein Entkoppeln, ein Hinarbeiten Richtung Autarkie? Und ich würde mal sagen, eher nein. Deswegen ist es so relevant, die eigenen Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten zu kennen, um dann gezielt auch gewisse Abhängigkeiten in Kauf zu nehmen, um zum Beispiel mittel- und langfristig Strategien zu entwickeln, wie wir diese Abhängigkeiten auch loswerden können wieder.
Dank der ganzen Aufregung gibt es jetzt jedenfalls ein Commitment in Europa, in eigene IT-Infrastruktur zu investieren und die Digitalwirtschaft zu fördern. Im Bericht zur digitalen Souveränität schlägt das EU-Parlament zum Beispiel vor, dass Souveränität Teil der Vergabekriterien für öffentliche Aufträge werden soll. In bestimmten strategischen Sektoren könnte es dann möglich sein, europäische Unternehmen zu bevorzugen. Und es ist auch die Rede davon, dass bei solchen Vergaben zukünftig offene Standards bevorzugt werden sollen oder Interoperabilität, also dass unterschiedliche Systeme nahtlos miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können.
Auch in der Hoffnung, dass eben das dann einen bestimmten Hebel erzielt und eben auf andere Bereiche überspringt. Also ein abrupter Bruch jetzt mit zum Beispiel US-amerikanischen oder anderen Firmen wäre ja gar nicht darstellbar. Das heißt, man muss dieses Feld entwickeln, man muss sich diversifizieren und die Frage ist, ob Europa eben alles selbstständig machen kann oder wie sinnvoll das ist.
Ein anderer Hebel könnte sein, dass auch US-Unternehmen nicht wollen, dass ihnen der große europäische Markt wegbricht. Manche von ihnen arbeiten schon an eigenen Europa-Ausgründungen, die dann nicht mehr den USA unterstehen würden, sagt Hickes-Wurm.
Die großen Anbieter haben ein wirtschaftliches Interesse auch, hier ihre Kunden nicht zu verlieren, weil jedes Vakuum, und das sieht man, was irgendwo entsteht, wird gefüllt.
Dass Europa in Sachen IT und Services komplett unabhängig wird, ist unrealistisch und wahrscheinlich auch nicht wünschenswert. Aber es wird ausgelotet, wo Unabhängigkeit möglich ist und wo man Abhängigkeiten bewusst in Kauf nimmt. Vielleicht führt der Weg nicht nur weg von den Tech-Giganten, sondern auch hin zu besseren Alternativen. Wo zum Beispiel öffentliches Geld nur für Open-Source-Projekte ausgegeben wird oder künstliche Intelligenzentwicklung europäische Werte berücksichtigt.
Irmi Wutscher mit einem Überblick über die Bestrebungen nach mehr digitaler Unabhängigkeit in Europa. Dass digitale Souveränität auch im Kleinen möglich ist, zeigt ein Gymnasium in Oberösterreich. Eine Schule in Dachsberg versucht, ohne US-amerikanische Programme auszukommen. Wie das funktioniert, hat sich Julia Gindl näher angeschaut.
Ja, auch im EDV-Saal haben wir immer, also seit vielen Jahren eben auch Linux laufen und es bewährt sich.
Thomas Gruper ist IT-Verantwortlicher am Gymnasium Dachsberg. Er hat sich schon für digitale Unabhängigkeit von großen Tech-Konzernen eingesetzt, noch bevor es die Angst gab, dass Donald Trump den Stecker ziehen könnte. Für den Informatiker war das Jahr 2013 der Weckruf, digital unabhängig zu werden. Damals deckt Edward Snowden auf, wie der US-Geheimdienst NSA in großem Stil überwacht und das löst weltweit eine Debatte über Datenschutz aus.
Ja, wenn wir jetzt da, jetzt haben wir quasi den EDV-Saal gewechselt.
Thomas Gruper führt mich durch die EDV-Säle, die Computerräume am Gymnasium Dachsberg.
Dreh da ganz kurz mit zwei Geräte auf.
Auf den Rechnern läuft das Betriebssystem Debian. Es basiert auf der Open-Source-Software Linux. Der Desktop sieht also etwas anders aus als jener von Windows.
Ja, was haben wir noch drauf, damit man ein bisschen einen Überblick kriegt, was wir da für Software drauf haben. Wir haben in Firefox, das ist quasi der Standardbrowser, LibreOffice, Writer und Calc, VLC ist drauf, GeoGebra.
Die Jugendlichen arbeiten mit LibreOffice, das mit Microsoft Office vergleichbar ist.
Aber wir haben mehrere so Softwareprodukte selbst geschrieben,
die auch ausschließlich als Open Source zur Verfügung stellen und die auch andere Schulen verwenden können. Wir haben zum Beispiel auch ein, ja, bei uns ist der Stundenplan etwas anders, das würde jetzt zu weit führen, aber wir haben so ein Flex-Programm geschrieben. Ja, die Schüler können mehrmals in der Woche in diesem Flex-Planer Stunden oder Kurse buchen und auch diese Software steht allen Schulen zur Verfügung. Und ich weiß zum Beispiel, eine HTL in Andorf verwendet dieses Flex-Programm.
Thomas Gruber ist Mitglied im Verein OSOS, Open Source Open Schools Austria. Der Verein sieht es sehr kritisch, dass der Schulalltag in Österreich von Microsoft dominiert wird und die Daten der Schülerinnen und Schüler so amerikanischen Software-Monopolisten ausgeliefert sind.
Und das ist für mich schon auch eine Motivation oder auch immer gewesen, also seit eben Edward Snowden, muss man sagen, okay, wir wollen uns nicht abhängig machen von irgendeinem Konzern, der die Daten absaugt und damit tut, was er will. Ja, mittlerweile wird damit auch KI trainiert. Und ich stelle mir schon immer die Frage, wie groß ist die digitale Hypothek der Kinder, die Schule verlassen. Ja, die haben schon einen riesen Rucksack an Daten verloren.
Zum Rucksack an Daten der Schülerinnen und Schüler hat Microsoft erst Anfang dieses Jahres Schlagzeilen gemacht. Eine Schülerin hatte nämlich Beschwerde in Zusammenhang mit der Microsoft Education Software eingereicht, weil Tracking-Cookies bei ihr installiert wurden. Die österreichische Datenschutzbehörde hat der Schülerin Recht gegeben und entschieden, dass das Tracking rechtswidrig sei. Microsoft hingegen ist davon überzeugt, dass alle Datenschutzstandards eingehalten werden. Seit 2003 gibt es übrigens ein Abkommen zwischen dem Bundesministerium für Bildung und dem Tech-Riesen. Das Ministerium trägt die Kosten für die Generallizenz für die Microsoft-Schulsoftware, die alle Bundesschulen in Österreich verwenden können. Die Lizenz wurde erst 2024 für noch 3 weitere Jahre bis 2027 verlängert.
Auf Anfrage von Ö1 Matrix, ob es Überlegungen gibt, die Vereinbarung mit Microsoft im Jahr 2027 zu beenden, antwortet das Bildungsministerium: Die Weiterführung dieser Praxis wird auf Basis der technischen, pädagogischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie der jeweils verfügbaren Alternativen regelmäßig überprüft.
Schulen haben hier eine besondere Verantwortung, welche Programme sie mit Schülerinnen und Schülern im Alltag nutzen, sagt Thomas Gruber. Sowohl was die Daten betrifft, als auch mit welchen Programmen die Schülerinnen und Schüler lernen, umzugehen.
Und es wird so getan, als gäbe es nur diese Softwareprodukte von Google, Apple und Microsoft. Und dem ist aber nicht so. Es gibt Alternativen. Die Schule hätte hier einen sehr großen Hebel und sie würde der Wirtschaft einen sehr großen Gefallen tun, wenn sie diesen Hebel endlich nutzen würden. Warum? Weil sich dann zum Beispiel so wie jetzt das Bundesheer oder eben auch das Justizministerium wiederholt, die ja umsteigen jetzt auf LibreOffice, dann könnten wir sagen, ja, die kennen das auch schon von der Schule.
Für freie Software spricht auch, dass die Jugendlichen die Programme nach der Schule auch einfach daheim installieren und weiterverwenden können.
Es gibt ja auch Haushalte, wo man ein bisschen schauen muss, wie das finanziell aussieht. Nicht jeder kann sich ein Word oder Office-Abo leisten. Da hat es schon sehr, sehr große Vorteile, wo ich sage, ja, wir können unsere Software die Schüler auch nach der Schulkarriere quasi weitergeben oder sie können sie weiterverwenden, ohne dass sie auch irgendein Problem haben.
In welchem digitalen Ökosystem Schülerinnen und Schüler im Unterricht lernen, das prägt sie fürs spätere Leben. Nämlich, welcher Marke sie vertrauen, welche Produkte sie kennen und welche Programme sie auch gerne nutzen.
Das war eine Reportage von Julia Gindl aus Dagsberg in Oberösterreich, wo ein Gymnasium komplett auf Open-Source-Programme umgestiegen ist. Aber nicht nur Behörden, Verwaltungen oder Länder, auch immer mehr private Nutzerinnen und Nutzer überlegen, von US-Technologie unabhängig zu werden. Anleitungen dazu gibt es mittlerweile Dutzende. Der Chaos Computer Club hat gemeinsam mit anderen netzpolitischen Initiativen zum Beispiel den ersten Sonntag im Monat zum Digital Independence Day erklärt. An diesen Tagen gibt es Workshops und Online-Meetings, wie man von großen US-Anbietern zu europäischen Alternativen wechseln kann. Die Umstiegsmöglichkeiten reichen von Mail über Browser bis hin zur Suchmaschine. Die Alternativen verbindet, dass sie weniger Daten über ihre Nutzenden sammeln und nicht in den USA zu Hause sind. Falls Sie jetzt auch überlegen, digital unabhängig zu werden, wir haben ein paar weiterführende Links für Sie ins Matrix-Programm gepackt. Das war Ö1 Matrix zum Thema digitale Souveränität mit Beiträgen von Ulla Ebner, Julia Gindl und Irmi Wutscher. Redaktion Irmi Wutscher. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Derntl.